das ist irgendwie auch die Herausforderung, finde ich, die jetzt auch Sender und auch Filmschaffende haben, wo wir auch viel enger an einem Strang ziehen müssen.
Wir müssen verstehen, dass dieser Diversitätstopf, dass der kein Muss ist, sondern ein Geschenk, aus dem wir schöpfen können.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast und dass ihr wieder dabei seid. Heute nehmen wir live auf bei der Televisionale 2025. Diese Folge, die ihr gerade hört, ist so eine Woche nach der Televisionale kommt sie raus. Also jetzt, wenn ihr sie hört, sind wir alle schon wieder zurück, da wo wir sonst herumrennen und freuen uns über den deutschen Fernsehfilm oder auch vielleicht nicht. Das ist so ein bisschen, was ich gerade auch besprechen möchte mit einem Teil der Fernsehpreisjury der Televisionale 2025. Vielleicht noch so eine kleine Info dazu. Genau, wir waren da vor Ort und haben dort die Blackbox moderiert und haben weitere Formate aufgenommen. Das heißt, das, was wir noch weiter aufgenommen haben, wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen vielleicht auch nochmal den Weg zu uns hier oder zu euch finden. Aber jetzt fangen wir erstmal an und blicken so ein bisschen zurück, weil ich fand es immer so spannend. Ich war ja vor ein paar Jahren auch mal in der Jury und man kriegt dann einfach mal so kondensiert ein Jahr lang deutsches Fernsehen mit. Ne? Und ich weiß nicht, wie es gleich euch geht, stelle ich euch gleich die Frage, aber ich selber gucke gar nicht mehr so viel lineares Fernsehen. Aber klar, man kriegt dann hier und da, also wenn Kollegen die Filme machen oder so, da kriegt man ja schon mit, okay, was da gerade passiert. Und wir wollen so ein bisschen reinschauen, was ist da passiert in diesem Jahr? Was habt ihr so erkannt, vielleicht auch so als Muster in den Filmen? Worauf freut ihr euch? Und was braucht die Branche noch? Genau. Ich habe nur einen Teil der Jury hier. Ich habe nicht alle hier. Die Jury gehörten zum einen Regisseur Andreas Dresen, dann einmal Regisseur und Autorin, die sitzt hier, Elsa van Damke.
Hallo.
Dann war noch die Musikerin und Filmkomponistin Hanna van Hübenet, Schauspieler Jerry Quarteng.
Hallo.
Der ist auch hier. Und Dramaturgin und Autorin Cookie Ziesche. Warum nicht alle da sitzen, ist es klar. Es ist, wie gesagt, eine Woche nach der Television. Das heißt, sind alle extrem geschafft. Die haben so viele Filme. Wie viele Filme müsstet ihr gucken? Oder habt ihr geguckt? Durftet ihr gucken?
Wir haben 10 Filme geschaut und das tatsächlich halt auch zweimal. Also in der Vorbereitung und dann hier vor Ort nochmal 10 Filme.
Mhm. Und wie geht's euch?
Bin sehr, sehr müde.
Ja, man ist fertig. Ja. Man ist wirklich, wirklich fertig. Es ist nochmal was ganz anderes, die Filme auf der großen Leinwand zu sehen mit Publikum und natürlich auch mit Filmteam. Das ist ja hier das Besondere, dass wir alle zusammenkommen, den Film gemeinsam sehen. Die Jury, also wir haben das schon haben den Film vorher schon geschaut, gucken ihn zum zweiten Mal und das ist immer eine ganz andere Seherfahrung nochmal, muss ich sagen. Und danach, während der Abspann läuft, sind wir ja schon auf Puls 180, weil wir wissen, wir müssen jetzt da hoch. Ganz und dann haben wir 45 Minuten Jury-Diskussion und die, finde ich, die knallt richtig rein.
Ja, auf jeden Fall. Also zwei Dinge muss ich, glaube ich, nochmal vorschießen. Allgemeine Sachen. Ich habe aber
entschuldige
hier,
dich jetzt schon.
Nee, überhaupt nicht. Okay. Sondern ich habe gestern was bemerkt und zwar Filme zu gucken auf großer Leinwand mit Menschen, die auch Film lieben und Lust haben, Filme zu gucken. Das ist immer was anderes, als wenn du ins Kino gehst. Das habe ich hier total positiv für mich auch wieder aufgenommen und dachte mir, das ist ganz toll und wohlig, dieses Gefühl, mit Leuten zusammenzusitzen, die ähnlich wie ich Filme lieben, die ähnlich wie ich Lust haben, Filme zu machen und mit denen zusammen gucken und mit denen aus so einer Atmosphäre, das fand ich irre. Das hat mich nochmal irgendwie gestern so eingeholt. Das ist das Erste. Was Zweite, das wollte ich sagen, das Zweite, das weiß ich selber nicht mehr.
Die zweite Erkenntnis ist, wenn man abends auf eine Party noch geht, ist man morgens müde.
Nee, das stimmt. Ja, das stimmt. Nee, die zweite Erkenntnis, das fällt mir wieder ein, dank dir. Ach, ohne diese Frau wäre ich nicht. Mein Gehirn funktioniert gar nicht ohne diese Frau. Aber die zweite Erkenntnis war, es ist für die Jury so anstrengend, weil wir uns ja dann nach der Diskussion auch noch gestellt haben. Und so viele Filmteams, also auf mich, wahrscheinlich auf dich auch, kamen nochmal auf zu und wollten dann nochmal diskutieren und wollten noch weiterreden. Und es gibt verschiedenstes Feedback, von toll, danke bis Alter, komm mal auf den Meter ran. So, ne? Und das war interessant und das ist irgendwie dann auch irgendwie noch anstrengend, weil du bist dann nicht mehr, ich bin dann nicht mehr Jerry Quarteng Schauspieler, der einfach was quatschen kann, sondern ich bin dann immer noch in der Jury-Funktion und muss mich dann nicht nur rechtfertigen, sondern muss auch erklären und muss nochmal, die wollen nochmal weitersprechen, was, und denke ich so, Leute, Feierabend eigentlich jetzt.
Okay, krass, das ist ja wahnsinnig spannend, weil Ich bin wieder im Jury-Modus, da würde ich dir widersprechen, Jerry. Nein, weil es ist ja absolut krass, weil auf mich kam niemand mehr zu.
Echt
niemand.
Auf und mich das kam ist ja so viel
und
zu.
Das finde ich so schade. Also ich bin aufgrund meiner Energie finde ich jetzt das nicht schade, aber es ist jetzt so, dass vor allem auch Jerry und ich, glaube ich, die Filme auf auch politische Parameter immer untersucht haben. Da waren wir uns auch in der Jury nicht einig, inwiefern das hier Platz haben sollte, inwiefern das auch Zeit nimmt von den Filmen, über die ja gesprochen werden sollte. Und ich habe da eine ganz klare Haltung zu, dass man Politisches nicht trennen kann, sobald wir über Figuren und über die jetzige Welt oder die historische Stoffe sprechen, hat das immer auch etwas Gesellschaftspolitisches, weil ich muss mir überlegen, wen erzähle ich, wo kommt die Person her, was hat die erlebt? Und ich glaube, unpolitisch sein, das sollten wir alle verstanden haben, ist keine Option mehr 2025. Und ich hatte sehr klare Meinungen und die größte Aufgabe war es diese Meinungen und Haltungen, und Andreas hat es ganz richtig gesagt, wir sind keine Kritiker. Das heißt nicht, wir sind unkritisch, aber wir sind nicht da, um Filme zu zerreißen, wir sind da, um sie zu feiern. Und auch um zu sagen, was uns irritiert hat, was uns aufgestoßen ist, was wir uns gewünscht hätten. Ob das die Personen dann im nächsten Film so machen, das ist ihnen absolut frei überlassen. Und da darf es andere Meinungen geben, aber ich hatte klare Haltungen, ich hatte klare Kritikpunkte, ich hatte klare Parameter, auf die ich Filme untersuche, die ich schaue, und finde total schade, dass ich das Gefühl hatte, danach haben viele, viele Diskussionen und Gespräche stattgefunden. Ich habe meinen Namen oft gehört, ich habe oft gehört, oh, jetzt wollen diese Frauen überall stattfinden, oh, jetzt wollen diese People of Color überall stattfinden, und war so, warum bin ich nicht in diesen Unterhaltungen mit drin, weil lasst uns doch drüber sprechen. Deswegen finde ich es sehr spannend, dass du jetzt sagst, auf dich wurde noch zugegangen, weil ich hatte ein bisschen das Gefühl, die Leute haben Angst vor mir. Was ich schade finde, weil ich bin noch ganz klein und nett.
Ich glaube nicht, dass sie Angst haben.
Klein, auch ganz wichtig. Ganz wichtig. Nein, also ich.
Das glaube ich nicht. Vielleicht warst du abends einfach nicht zugänglich, weil du nicht da warst. Vielleicht warst du einfach.
Abends war ich nicht da, aber nach den Gesprächen war ich hier immer noch zugange.
Ich muss gestehen, nee, die Leute haben mich aber auch nicht sondern abends dann angesprochen.
Ich glaube, das ist auch wirklich wichtig bei dem Festival. Wir wollen ja noch nicht gleich,
jetzt alles, was ich gerade gesagt habe, ist jetzt hinfällig.
Nein, das ist ja dein Gefühl und das ist das, was du mitgenommen hast.
Aber ich glaube, die wären auch auf dich zugekommen. Aber das ist bei mir auch tatsächlich abends passiert. Wahrscheinlich, wenn der erste Schock weg war oder die erste Freude.
Oder der erste Schnaps drin
ist. Genau. Und dann kamen verschiedene Leute auf mich zu. Das fand ich ganz interessant. Nicht nur Filmleute, muss ich auch dazu sagen. Auch die Leute aus dem Publikum kamen teilweise auf mich zu und haben nochmal Sachen gefragt oder Sachen erzählt oder wollten was loswerden. Ja. Das ist vorhin gestern, war das ganz interessant, nachdem gestern, also vor einer Woche.
Ja, genau, am Donnerstag.
Eine der Filme Woche. Da. Das fand ich schon noch mal anstrengend.
Nach welchem Film denn gestern?
Stamm.
Nach Stammheim.
Kam noch eine aus dem Publikum auf mich zu und die sich wohl durch meinen Kommentar ein wenig getriggert gefühlt hatte und dann mit mir über Terrorismus und RAF diskutieren musste. Und wie gesagt, du stehst dann immer, denkst dann, okay, ich weiß, ich bin Jury, okay, also lass das jetzt über dich ergehen. Und ich fand das dann aber auch okay, dass man sagt, okay, ich habe was gesagt, ich habe mich auf eine Bühne gesetzt, ich habe mich kundgetan, ich habe was erzählt, ich habe meine Meinung geteilt und zu der stehe ich ja auch und dann muss ich sie auch verteidigen. So. Und ich fand es aber ganz interessant, dass manche sich gefreut haben, manche auch verletzt waren, wo ich sage, es gibt gar keinen Grund, verletzt zu sein. Das Beste, was dir passieren kann, ist, dass wir über deinen Film sprechen, und das Beste, was dir passieren, allerbeste, was dir passieren kann, dass wir deinen Film kritisieren. Denn wenn das total geil gewesen wäre und 5 oder 6 Leute gesagt hätten, super, auf zum nächsten, wäre das vergessen.
Langweilig.
Wäre das vergessen, ja. Also, aber das Beste ist, wenn wir in der Jury unterschiedliche Meinungen hatten, weil dann haben da alle drüber geredet.
Ja. Und auch bei den Filmen, die wir werden heute oder wir haben vor einer Woche dann auch unsere Preise, was spannend ist, einstimmig vergeben, alle drei Preise. Und wir haben hitzige Jury-Diskussionen auf der Bühne geführt. Wir sind absolut nicht einer Meinung gewesen bei allem. Und das finde ich an den Gewinnerfilmen so wahnsinnig spannend, dass wir es geschafft haben, Menschen unterschiedlicher Kulturen, Hautfarben und auch Altersklassen, dass das Filme waren, wo wir uns alle einigen konnten. Wie geil ist es bitte? Und wie wichtig
ist das auch? Denn das zeigt nämlich das, was alle Sender im Prinzip suchen. Sie suchen nämlich an den Film, der eine große Masse anspricht. Das ist ja immer das, was jeder Sender sucht. Und wir sagen jetzt nicht, welche Filme gewonnen haben, logischerweise, obwohl es eine Woche später gerade ist.
Hier könnte jemand lauschen.
Ne? Aber ich kann euch sagen, das sind Filme, die genau die Parameter treffen, die zum Beispiel Eken Elser irgendwie auch an den Tag gelegt haben, die dann auch künstlerisch so stark waren, dass sie auch die anderen aus der Jury überzeugt haben. Und das ist doch eigentlich dann der Weg in die Zukunft, wenn man sagen muss, Leute, ich hoffe, dass die das verstehen, dass die Leute sagen, guckt euch diese Filme an. Warum sind die so erfolgreich? Warum sind die so mutig? Warum fanden wir die so gut? Was machen die anders? Lass da hingucken, lass in diese Richtung weiterarbeiten.
Und alle drei waren wahnsinnig spannend, wahnsinnig berührend und wahnsinnig politisch.
Ja. Und hochaktuell. Ja.
Aber hey, die Frage, was wir uns wünschen. Ich wünsche mir mehr Krimi-Formate. Jerry, was sagst du? Wir haben zu wenig Krimi-Formate, haben definitiv, wir in Deutschland,
definitiv,
oder?
Definitiv, wir brauchen so viel mehr Krimi.
Das war jetzt Sarkasmus, oder?
Was?
Nee, genau. Ich muss nochmal auf eure Aussage plus vielleicht was hinzufügen, weil gesagt, das Lustige ist ja in dem Fall, dass ich ja so ein bisschen eure Erfahrung erteilen kann, weil wir das vor 3 Jahren ja auch hatte. Und deswegen finde ich es so spannend und schön, euch zu lauschen dabei. Und ich finde es, glaube ich, auch für die Zuhörenden, die jetzt vielleicht, manche waren vielleicht auch hier, manche auch nicht, vielleicht auch ganz spannend, weil, das habe ich am Anfang nicht gesagt, es wird jetzt ein lockeres Pläuschchen, ne? Das ist jetzt genau über eben die Branche und über das Festival. Und genau, was ihr da erzählt, auch von den Gesprächen, das ist mir auch aufgefallen. Deswegen feiere ich auch, jetzt ein bisschen Werbung für die Televisaren nochmal, so ein bisschen auch die Art des Festivals. Ne?
Bitte, weil du halt einfach, total. Bitte, genau. Alle Werbung dieser Welt für dieses Festival.
Ich bin total begeistert. Ja. Ich bin zum ersten Mal hier, ich wollte schon immer kommen und es ist, vielleicht erlebe ich auch die Televisionale jetzt gar nicht so wirklich richtig, weil ich ja Jury bin. Ich bin auch sehr gespannt, ich werde wiederkommen und sie mal einfach nur als Teilnehmer, als Besucher sie besuchen. Aber ich bin so hochbegeistert. Mhm.
Wir haben ja nur immer auf den Tafeln gesehen, was für tolle Veranstaltungen noch stattfinden, was für spannende Panels es gab, was für tolle so Side-Veranstaltungen wie auch deine Blackbox-Talks und so. Und die konnten wir alle nicht wahrnehmen, weil wenn wir 2 bis 3 Filme am Tag gucken und danach die Talks, also unsere Jury-Diskussionen, also es ist wirklich, du kannst dann auch nicht mehr auf dem Panel oder so. Wir, glaube, wir haben das auch alle 5 sehr ernst genommen, weil man fühlt sich geehrt, man ist auch so demütig, dass man hier sein darf. Und deswegen, ich war letztes Jahr schon mal hier, weil ich tatsächlich das gewonnen habe letztes Jahr mit meiner Debütserie. Da habe ich den Serienpreis gewonnen und war, die Serie hieß Angemessen Angry, die heißt immer noch Angemessen Angry, die könnt ihr auf RTL Plus, die könnt ihr auf RTL Plus schauen und ich bin leider morgens rein, abends raus. Also ich habe nicht eine Nacht in Baden-Baden letztes Jahr noch geschlafen, weil ich gedreht habe und es ein wahnsinniges Hickhack war, mich hier nach Baden-Baden zu kriegen letztes Jahr, dass ich an meinem eigenen Talk teilnehmen kann, was uns sehr wichtig war. Meine Produktion hat das damals möglich gemacht, das war toll, aber deswegen habe ich dieses Mal wie so auch wieder nur Blut geleckt und werde auf jeden Fall auch nächstes Jahr wiederkommen und Jerry und ich gehen dann richtig wild.
Ja. Mit einem kleinen W.
Sehr gut. Genau, ich kann wieder auch nur bestätigen, auch das mit den Gesprächen, die ihr angesprochen habt, ne, dass man da nochmal in die Tiefe geht. Das finde ich auch nochmal speziell und auch besonders gut, weil man merkt, dass, deswegen spreche ich das jetzt hier auch nochmal an, dass man natürlich als filmschaffende Person oder als kreativ schaffende Person auch an seinen Projekten auch hängt. Ne? Und wenn dann da Leute sitzen und die, weil du gerade auch sagtest, dass es eigentlich was Tolles ist, dass Kritik geäußert wird, andersrum trifft es einen natürlich auch. Ne? Wenn man ja, vielleicht Sachen nicht so gesehen hat, wenn man vielleicht Sachen noch gar nicht...
Selbstverständlich, das verstehe ich auch. Wir alle wissen, was es bedeutet, einen Film zu machen, was für eine Herausforderung das ist, was für eine Anstrengung das ist. Das ist ja kein Zerreißen. Es sind 3 Punkte für mich. Der erste Punkt ist, wenn du einen Film... Ich würde niemals sagen, einem Filmemacher, wie er seinen Film zu machen hat. Aber wenn er ihn gemacht hat, dann muss er damit leben, dass man ihn dafür kritisiert für die Art und Weise und auch die Thematik und wie er sie erzählt. Das gehört mit dazu. Das muss man aushalten. Das hat Kunst immer schon aushalten müssen. So, das zweite ist, sind Privilegien. Nicht jeder hat das Privileg, einen Film zu machen, obwohl wir eine Geschichte zu erzählen haben. Das darf man auch nicht vergessen. Das hat strukturelle Probleme. So, und das ist irgendwie, und viele sind sich ihre Privilegien dann gar nicht bewusst. Und ich verstehe natürlich, wenn jemand, weil es so anstrengend ist, einen Film zu machen ist, dass er natürlich möchte, dass der Film gesehen werden und gemocht wird. Aber ich finde, man darf auch ruhig mal ein bisschen demütig sein und nicht vergessen, dass andere Leute eben eine Thematik dann vielleicht nicht mehr machen können, weil sie schon erzählt wurde. Oder mit ihren Stoffen gar nicht durchkommen, weil halt die Gelder anders verteilt wurden oder
vor
nicht
allem,
bekommen wurden.
Vor allem marginalisierte Personen. Also weil die Krimi-Formate mit White People in den Hauptrollen, die werden ja massig weitergedreht. Also das ist, was du gerade gesagt hast. Wir haben eine Serie über queere, schwarze Lebensrealitäten und dann heißt es, hatten wir doch schon eine und dann kommt man nicht weiter. Aber andere Stoffe werden eben immer, wie du gerade sagst, weiter produziert.
Das war genau der dritte Punkt, den ich auch gerade sagen wollte. Ich danke dir dafür. Wir sind ich liebe diese Frau.
Wir teilen uns eine Arschbacke.
Ja, das ist so ein bisschen, das ist ein totales Geschenk. Das muss ich jetzt anstatt des dritten Punktes mal sagen, weil ich bin jetzt ein paar Tage älter als liebe Elsa, aber wir sind, obwohl da irgendwie echt Jahre dazwischen liegen, und ich auch bemerke, dass ich natürlich deswegen auch so ein bisschen verhärtet bin in meinen Ansagen und auch in meinen Aussagen, trifft man sich da bei so vielen Punkten. Und das ist wichtig, ne, weil es ist schade und wichtig gleichzeitig. Es ist schade, dass man immer noch an denselben Punkten arbeitet, dass nach 20 Jahren ich vor 20 Jahren das gesagt habe und sie nach 20 Jahren es immer noch sagen muss, dass sich gar nichts getan hat, das ist schade. Aber es ist toll, dass man sich da trifft und dass man auch nochmal voneinander lernt und dass man das voneinander abnehmen kann. Das finde ich total toll. Denn es stimmt, was du gesagt hast. Es ist ein guter Punkt, dass marginalisierte Gruppen dann nicht dieselbe Chancen bekommen. Sie müssen sofort erfolgreich sein mit einem Format. Und das ist total schwierig, wenn du was Neues etablieren möchtest, was eben die Sehgewohnheiten nicht bricht, aber was Neues zeigt, dann ist es logisch, dass es nicht sofort erfolgreich sein kann. Und warum sollte es sofort erfolgreich sein? Andere durften doch auch scheitern. Ja, und es ist schwierig, dann einen Film, wir wissen alle, wie schwierig es ist, einen Film zu machen und dann noch den Ton zu treffen und dann noch irgendwie das richtig rüberbringen zu müssen und dann auch noch das Marketing, dass es auch noch gesehen wird und platziert wird. Das sind so viele Faktoren und du machst einen Film und es muss sofort Boom machen. Das halte ich für sehr, sehr unfair. So, und das, finde ich, sollten Filmemacher nicht vergessen, ja, wenn sie ihre Filme machen. Und wenn ich dann oder wenn Elsa oder wenn andere Leute eine Kritik äußern, dann sollte die erste Reaktion, obwohl ich sie verstehe, nicht sein, ja, aber wir wollten was erreichen, wir wollten doch das und wir wollten noch jenes machen, sondern vielleicht mal eine Sekunde innehalten, denn ich meine das schon sehr demütig, wenn ich kritisiere. Ich meine das schon sehr demütig und habe den Respekt davor. Aber ich möchte, dass das Gegenüber sich dessen bewusst wird, dass er was machen kann, was andere Leute nicht machen. Und dass er sagt, okay, wie kann ich es denn vielleicht fairer machen wie die Leute? Wie kann ich das vielleicht mit einbauen?
Ja.
Denn die Geschichten werden reicher dadurch. Mhm. Die werden größer dadurch. Die werden besser dadurch. Mhm. Siehst du, das ist schon ein Punkt, das finde ich wichtig.
Also man merkt schon, dass wir von der Filmauswahl total begeistert waren, weil die war unterschiedlich. Es war viel Polizeistoff dabei, viele Polizeistoffe. Aber trotzdem haben wir problemlos bei allen Filmen was Positives gefunden. Ja. Und bei vielen Filmen mehr als was Positives oder mehr als eine positive Sache. Aber uns ist natürlich die Weißheit im Sinne von Weiß von der Farbe aufgefallen und auch die fehlende Queerness. Darüber haben wir die Tage sehr wenig gesprochen, aber wir haben nicht eine Person of Color in der Hauptrolle gesehen und das entmutigt einen einfach ein bisschen und die Serien haben es so vorgemacht, wenn wir mal die Serien uns angeschaut haben.
Ja, die Serien. Ich finde es so spannend, weil das war.
Warum ist es im Fernsehfilm noch so verstaubt, ne? Und ich glaube auch, um darauf nochmal zurückzukommen, dass ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir in der Filmbranche auch gar nicht lernen, uns selbst zu kritisieren. Wenn wir ein Produkt machen, dann haben wir manchmal das Gefühl, wir müssen das nach außen verkaufen, als sei das der geilste Scheiß ever. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal auf einer Bühne saß mit Angemessen Angry und Kritik bekommen habe und meinte als Antwort, ey, krass, dass du sagst, weil das weiß ich. Und mittlerweile, glaube ich, wüsste ich, wie ich es besser mache. Wusste ich damals noch nicht, aber sehe ich auch so. Und die Leute waren wie so geschockt, dass ich einsehe, dass meine Serie Schwachpunkte hat. Oh mein Gott, die hat so einige Schwachpunkte. Die hat Szenen, die ich nur durch ADR irgendwie gerettet habe, die hat 10, wo ich gesagt habe, ich krieg's nicht geschnitten, wir ballern jetzt Taylor Swift runter und zwar ganz laut und dann werden die Leute mit dem Fuß wippen und ich habe irgendwas erreicht. Musik, das rettet ja auch ganz oft, ne? Irgendeinen geilen Song, den alle kennen noch und Bonnie Tyler schön runterballern und hier Holding Out for a Hero und dann passt das aber. Und das finde ich so spannend, weil ich das Gefühl habe, dass wir verlernt haben auch zu sagen, die Szene ist mir entglitten oder das hat produktionell einfach gar nicht geklappt und das sieht man ein bisschen in dem Stoff, weil ey, wir sind doch alle nicht Genies, wir sind doch nicht die eierlegende Wollmilchsau und wir werden auch nicht die perfekten Filme produzieren. Ich fand es gestern sehr spannend, weil Ewig Dein, die Johanna Moder, die hat Kritik eingesteckt aus der Jury, aus unserer Jury und auch aus der Studierendenjury für die Darstellung von sexualisierter Gewalt. Und sie hat danach das Mikro genommen und hat gesagt, krass, ich habe total viel recherchiert zu dem Thema und ich wollte das sensibel darstellen und ich bin schockiert, dass das nicht geklappt hat und es tut mir leid. Oder ich werde weiter recherchieren. Und da dachte ich, that's how you take criticism. Du sagst, ey, scheiße. Ich dachte, wäre gut geworden, aber anscheinend nicht, weil wir können ja alle noch lernen. Das ist, was du sagst, Jerry, wir können so viel voneinander lernen. Ich habe so viel von euch Vieren diese Woche gelernt. Auch ich, die sich manchmal noch fühlt, als wäre sie die Studierendenjury, aber 10 Jahre älter ist. auch ich hab wieder auch von den Studierenden so viel gelernt.
Ja, ich auch tatsächlich.
Und das ist, dieses Festival lässt es zu, dass man in einen Raum tritt und über Filme redet und über die Hintergründe redet und über die Branche redet und das in einem Raum, der gefüllt ist von wichtigen EntscheidungstrefferInnen, GeberInnen, GeldgeberInnen, von Filmemachenden und dann aber auch von eben Weimarer Publikum. Also ja, was für ein Ort des Austauschs.
Nee, ich finde, das ist also genau, wie du gesagt hast. Also ich wollte noch mal auf einen anderen Punkt eingehen, weil besser als das, du kriegst, das kann ich eh nicht sagen. Was um Kritik nochmal geht, weil ich finde zum Beispiel ganz wichtig, dass ja auch wir, wie du gerade gesagt hast, wieder lernen müssen zu kritisieren, positiv wie negativ. Mhm. Es werden aber gar nicht alle Filme kritisiert. Das finde ich zum Beispiel ein Thema. Es gibt so, ich finde, wenn was Neues kommt, sei es jetzt ein Thema zu Queerness oder ein Thema, wo Frauen stärker mal präsentiert werden, da wird viel stärker kritisiert, finde ich. Irgendwie, da wird noch mehr hingeguckt, als wäre das jetzt was ganz speziell Neues und das müsste jetzt irgendwie, als wäre es irgendwie was, weißt du, so ein Alien von Out of the World, weißt du? Dagegen sind so etablierte Formate im Fernsehen, die werden ja nicht so stark kritisiert. Also ich kann mich nicht dazu erinnern, dass mir jetzt einen Tatort, und die sind auch nicht alle gut, ja, total irgendwie sagt, oh, das fand ich jetzt doof, das fand ich doof. Das geht eigentlich ziemlich, weil das so etabliert ist, ziemlich unter, finde ich. So, und andere Stoffe werden dafür stärker kritisiert. Und ich scheue mich nicht vor der Kritik, weil ich finde, das haben wir auch in der Jury so gemacht. Wir haben ja nicht nur negative Sachen, wir haben auch ganz viel Positives gesagt, was wir toll fanden, was uns inspiriert hat und was wir gelungen finden. So. Und ich finde, würde mir aber wünschen, dass Kritik tatsächlich wieder verstanden wird als nicht, oh, ich will dir was Böses, ja, ich will dir was kaputt machen, sondern was hat es bei mir ausgelöst und was kannst du davon mitnehmen? Du musst ja nichts annehmen davon, ja, aber irgendwie, was du gerade gesagt hast, ich fand das auch total beeindruckend, als die Regisseurin gestern gesagt hat, ey, ich habe total viel recherchiert und es hat nicht hingehauen, ich muss es besser machen.
Oder dass sie auch dachte, es hätte hingehauen. Und ne, bisher hat auch noch niemand was gesagt, aber sie hat uns trotzdem ernst genommen dafür, dass wir es dann angesprochen haben.
Und es gab auch so einen anderen Film, über den wir geredet haben. Und da kamen auch die Filmeleute auf mich zu und meinten so, es ist total komisch, alle haben meinen Film auf allen anderen Festivals total gefeiert und ihr seid die Ersten, die jetzt mal kritisch sich geäußert haben und ihn zerrissen haben. Wo ich dann gesagt habe, keiner hat ihn zerrissen. Keiner hat deinen Film zerrissen. Es waren 4 Leute, die das Ding total abgefeiert haben und es waren 2 Leute von 6, die es ein bisschen kritisch gefunden haben, aber trotzdem gut. Aber wir haben sich kritisch geäußert. Das ist kein runden Niedermachen.
Ist lustig, was ihr sprecht, weil in den Medien, ich mag es mal nicht, dieses so verallgemeinern, aber also ich weiß nicht, jetzt in dem habe ich jetzt noch nicht geguckt, aber ich weiß noch in unserer Zeit, wo wir das hatten, da wurde dann halt daraus ein Verriss gemacht. Ne? Also wurde dann halt sofort gesagt, boah, die Jury hat die richtig verrissen. Die Jury hat so richtig.
Ja, aber das ist was anderes.
Also nee, aber kommt das vielleicht auch daher, dass man als Künstler oder Künstlerin oder als Filmschaffende Angst
haben davor. Ich glaube, letztendlich ist es, also die Presse möchte Klickzahlen, ja, die möchte daraus sagen, ja, einen, ja, reißerischen Artikel machen. Und ich weiß, dass es auch hier Jury-KollegInnen gab, die sich nachdem die ersten Artikel kamen, auch ans Festival gewendet haben, weil wir wollen hier einen Safe Space, einen sicheren Ort schaffen für auch die FilmemacherInnen, die kommen und die sich das anhören. Wir als Jury sitzen da vorne und reden ungefähr 30 Minuten alleine unter uns, bis wir das Mikro rausgeben. Welcher Artikel soll das covern? Das müsste eigentlich ein Mitschnitt sein, damit auch im Kontext alles stimmt. Und ich glaube, das ist spannend. Ich habe, glaube ich, sehr klare, harte Sätze auch gesagt. Hart, sage ich jetzt wirklich in ihrer Klarheit und Härte, die aber Teil eines Plädoyers oder eines größeren Statements waren. Und dann nimmt man den reißerischsten Satz, wo ich quasi sage, mir ist das Lachen im Halse steckt geblieben. Und dann steht da, Elsa, verdammt gesagt, ihr sei das Lachen im Halse steckt geblieben. Aber danach habe ich quasi 5 Minuten erklärt, was ich damit meine. Und habe auch auf einer persönlichen Ebene gesagt, warum es mich so trifft. Und das kann, glaube ich, kein Artikel wiedergeben. Und dafür ist es wichtig, dass wir hier diesen Raum schaffen, wo wir unsere Punkte anbringen, ohne die Angst zu haben. 2 Tage später steht in einem Branchenmagazin, ich hätte einen Film zerrissen, damit Leute raufklicken.
Ich wollte noch 2 Punkte dazu ergänzen. Also ich muss überlegen, welchen ich jetzt zuerst sage. Ich fange mal mit dem zweiten an. Ich finde es ganz wichtig, weil du es gerade gesagt hast, wenn man was sagt und es hat einen persönlich getroffen oder es hat einen persönlich getriggert und man deswegen in einer Jury-Situation das auch noch mitsagt, finde ich das ganz, ganz wichtig, dass das erlaubt sein muss, aus folgendem Grund. Man redet dann vielleicht nicht mehr konkret über den Film, sehe ich ein, aber was soll denn Film? Film soll uns doch berühren, Film soll doch eine emotionale Reaktion geben. Und wenn dann diese kommt und sagt, das ist bei mir passiert und es hat mich so und so berührt und so getriggert, aus welchen Gründen auch immer, dann muss doch in Ordnung sein, dass man das auch sagt, denn das ist, was Film soll. Wir sollen doch nicht alle stumpf vor irgendeiner Wand sitzen, sondern können wir auch alle Karten spielen. So. Der zweite Punkt ist, ich würde das, was Presse angeht, immer sehr, sehr stark differenzieren, denn es sind 2 unterschiedliche Motivationen. Die Presse hat eine Motivation, Klickzahl zu generieren und will was verkaufen. Und das meine ich gar nicht despektierlich, ich will das nicht runtermachen, aber wir sind keine Kritiker, wir sind Filmmacher selber. Und wenn wir über Film reden, dann sind wir immer erstmal positiv, auch wenn was vielleicht nicht geklappt hat oder nicht oder gelungen ist. Aber ich bin kein Kritiker, sondern ich bin jemand, der sagt, ey, ich liebe Film. Und ich mag mit meinen Leuten, da schließe ich alle mit ein, in allen Gewerken, die Film machen, über Filme sprechen. Ja, was lerne ich daraus? Was hat mir das mit mir gemacht? Was kann ich euch zurückgeben? Das ist, was wir in unserer Branche eigentlich immer schon gemacht haben und was uns auch alle nach vorne gebracht hat, wovon wir auch alle lernen und profitieren können. Dass wir dann natürlich, wenn was kritisiert wird, die erste Reaktion vielleicht mal schlucken müssen und sagen, oh, das habe ich aber nicht so gemeint und es tut ein bisschen weh. Ja, verstehe ich. Get over it. Warum machen wir das hier? Ja?
Ich glaube, und weil wir das nicht gelernt haben. Das müssen wir lernen.
Oder wieder lernen.
Oder wieder lernen.
Wieder lernen. Das haben wir ja früher auch so gehabt.
Ich habe gerade noch eine Idee, einen Gedanken gehabt, als wir über die Presse und die Klickzahlen und so gesprochen haben. Und da bin ich nochmal kurz zurück. Ich springe mal zu der These gerade, dass unterschiedliche Stoffe unterschiedlich kritisiert werden. Und ich glaube tatsächlich, dass bei diesen ganzen Krimi-Formaten und diesen Filmen, die unser Zielpublikum, was ja offensichtlich, haben wir das Gefühl, jetzt eine andere These, männlich, weiß und mittelalt ist, um die 55 bis 65 rum, habe ich das Gefühl, war so das Zielpublikum oder ist das Zielpublikum des Fernsehfilms?
Hier oder das Fernsehen?
Das Fernsehen. Ja. Des Fernsehens, genau, dass das so Selbstläufer sind, weißt du, die bringen das Geld rein, der Tatort wird geguckt und zwar mindestens von irgendwie 20 Millionen Leuten und eine neue Serie, wie jetzt zum Beispiel bei mir angemessen Angry oder Schwarze Früchte oder Sexuell verfügbar oder also was da in den letzten Jahren kam, so neuere Serien, die werden, glaube ich, dann auf Herz und Niere geprüft, ob sie sich rentieren, weil das dürfen wir uns ja auch nicht
im Vergleich zu, meinst du?
Genau. Jetzt, genau. Also, oder die werden anders angeguckt, weil wenn der Tatort scheiße ist, der von letzte Woche, dann kommt diese Woche neuer und der kriegt genauso viele Einschaltquoten. Aber wenn sie jetzt merken, eine Serie mit schwarzen, queeren Menschen in der Hauptrolle zieht nicht so oder hey, eine Serie mit einer Laura Tonke zum Beispiel in Sexuell verfügbar, irgendwie 40, 50-jährigen Frau, die komplett Crash-Out geht in der Hauptrolle und sich absolut imperfekt und ein bisschen Gugu verhält, das ist auch nicht gezogen. da, das ist, es ist ja immer noch auch was Wirtschaftliches. Das vergesse ich auch gerne manchmal, weil ich bin bereit, meine Niere zu verkaufen. Aber es ist ja letztendlich auch eine Branche, in der wir gerade, ich will Geld verdienen, du willst Geld verdienen. Ja. Unsere Produktionsfirma will Geld verdienen, der Sender will Geld verdienen. Und das ist das, was du vorhin gesagt hast. Sehgewohnheiten brechen, da haben alle so Angst vor, aber es muss passieren, weil sonst passiert nichts. Aber wenn es mal passiert, dann schalten die Leute nach ein paar Minuten Folgen ab, weil wir es nicht gewöhnt sind und weil wir manchmal das Gefühl haben, jetzt muss es aber alles sein. Jetzt muss es plötzlich schwarz sein und weiblich und noch eine Person mit Behinderung und jetzt darf man auch Sachen nicht mehr sagen. Also wir fühlen uns ja auch so schnell angegriffen. Ja, ja. Und dann schalten die Leute ab. Es gab diese eine tolle Serie auf Netflix, Never Have I Ever. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch hieß. Und die habe ich gesehen und bin ja wirklich eine kleine linke Zecke. Und ich war fast genervt, weil die alles richtig gemacht hat. Die hatte alles drin. Die hatte alles drin. Einen Hauptcast, wo nicht eine weiße Person ist. Eine schwarze Schulleitung. Dann Menschen mit körperlichen Behinderungen, Beeinträchtigungen, verschiedene Art. Alles an dieser Serie war, wie man es eigentlich sich wünscht. Und ich habe mir fast ans Bein gepisst gefühlt und war so, scheiße. Das ist ein bisschen Neid bestimmt auch, weil die durften wirklich alles. Aber ich war so, boah, das ist jetzt, okay, krass, die haben wirklich alles richtig gemacht. Und dann dachte ich so, wenn ich mich schon so fühle, wie fühlen sich Thorsten, Torben und Thomas? Mhm. Scheiße.
Aber es ist ja das Schöne, wenn die Geschichte trotzdem, gut, ich meine, Sex Education wäre so ein ähnliches Beispiel, ne?
Ja, ähnlich, ja, genau. Auch ganz toll. Ja.
Und wo du halt also es ist ja immer dieses, was man immer
spricht. Serien.
Ja, wo man über die Beiläufigkeit spricht, ne, die dann halt beiläufig umgesetzt, aber halt die von der Geschichte getragen, aber eben nicht besprochen. Ne? Also diese, und ich glaube, das ist sowas, wo man allgemein mehr hingucken muss. Und ich glaube, nochmal zur Pressethematik, ich möchte die gar nicht so groß machen. Aber
ich auch nicht.
Genau. Mir ging es auch gar nicht darum. Mir ging es auch nicht darum, böse Presse, gute Presse. Also eigentlich
nee, mir auch nicht. Ich will auch
Presse Grüße gehen raus an unsere ganzen KollegInnen bei Sport und DWDL, Alter.
Sondern mir ging es eigentlich wirklich so mit dem Gedanken, diese Angst, die ihr schon ein bisschen auch angesprochen habt, ne, dass man halt so eine Kritik halt bekommt und dann gibt es halt eine Aussage von Publikum, von Presse, von was auch immer, die dann halt sagt, okay, da hat ja jemand was jetzt ganz Hartes gesagt und das ist natürlich auch eine Sorge vielleicht, die man halt mitträgt und man denkt, okay, ich möchte ja, also vielleicht sogar, weil du gerade von Geld gesprochen hast, ne, ich möchte, dass so viele Leute wie möglich da dieses Ding angucken
und wir wollen weiterarbeiten.
Das stimmt alles, also ich verstehe auch die Herausforderung, die wir heute haben. Das hast du gerade eben ganz toll gesagt. Da habe ich einen Gedanken bekommen. Denn es hat sich so viel verändert. Wenn wir nochmal das Beispiel Tatort nehmen, der ist ja nicht erst seit gestern da. Der ist in einer Zeit gekommen, wo Fernsehen noch ganz anders war, wo es eben noch kein Netflix gab, wo es kein Streaming gab,
wo es keine People of Color gab. So, okay. Die gab es einfach nicht. Die gab es noch gar nicht. Die waren noch gar nicht hier. Die gab es noch nicht.
Das meine ich nicht, sondern ich will darauf hinaus, dass...
Oh Mann, ich bin ganz zynisch heute. Tut mir leid.
Nein, was ich meinte, ist was anderes, sondern was ich meinte, die Art und Weise, wie man Film macht, die war anders. So, und jetzt hast du natürlich Situationen, dass sich Tatort etabliert hat. Und jetzt hast du heutzutage, hast du so viel Konkurrenz. Du hast Streaming, das du bedienen musst. Du hast Fernsehen, du hast Kino, du hast YouTube und so eine Geschichten. Und jeder erwartet aber, dass in den jeweiligen Medien sofort ein Boom passiert. Ja, ich habe gestern mich unterhalten mit einem Redakteur und ich dachte, bei aller Liebe, ich habe Netflix und Disney und das war's. Ja, ich kaufe mir jetzt nicht noch RTL Plus, ich kaufe mir jetzt nicht noch Join. Und wenn natürlich dann RTL auf Join eine geile Serie haut, ja, aber die dann keiner guckt, dann ist die weg. Ja, die kriegt dann nicht nochmal eine zweite Chance. Dabei vergessen wir, die Serie muss natürlich auch noch was, die muss ja viel mehr erfüllen. Nicht nur inhaltlich, auch noch wirtschaftlich muss sie so viel mehr können müssen als ein Tatort, der seit 20 Jahren etabliert ist. Ja, oder noch länger. Oder eine Soko Wismar oder eine Soko Leipzig, die seit 20 Jahren laufen, wo wir die Konkurrenz noch gar nicht hatten. Die haben ihre Fans, die haben auch teilweise dann schon generationsübergreifend, das ist so ein Familiending. Jetzt kommen wir mit einer neuen Serie, ja. Und du musst erstmal gucken, wo kann ich die hinbringen? Wir versuchen ja alle irgendwie, dass wir zu Netflix kommen, ja. Aber auch Netflix kann ich alles nehmen, ja. Dann gehst du zur ARD und dann wird die da irgendwie um 23 Uhr gesendet, dann geht sie in die Mediathek, da findet man sie nicht. Also es ist so schwierig.
Man muss sagen, die Öffentlich-Rechtlichen haben in den letzten Jahren das junge Publikum vergessen. Und jetzt wollen sie jünger werden, dass der Durchschnitts Zuschauer ist bei den öffentlich-rechtlichen ungefähr 65, bei RTL und Join, bei den privaten Sendern, sagt man, glaube ich, ist es so um 55 rum. Und ich bin 31. Natürlich habe ich Netflix und Disney und Prime, weil die haben Sachen produziert, die mich angesprochen haben. Und das haben wir auch hier gesagt. Ja. Ich sehe meine Lebensrealität, meine Interessen, meine politischen Themen sehe ich nicht wiedergespiegelt. Warum sollte ich diese ganzen Filme angucken, dass ich jetzt sowas wie zum Beispiel Die Nichte des Polizisten, der hier lief, mitbekommen habe? Das liegt am Filmfest München, wo der lief. Da habe ich von diesem Film mitbekommen, ne? So ein Film wie Rosenthal zum Beispiel. Ich habe, nachdem ich den hier für die Box geguckt habe, meiner Mama und meiner Oma geschrieben, die waren so, natürlich haben wir dort geguckt. Also die haben Dalli Dalli geguckt, die haben sich dann Rosenthal angeguckt, die gucken noch Fernsehen. Wie, ich kriege das nicht mit, ich bekomme das nicht mit, weil sie haben jahrelang uns verloren und wollen jetzt, dass wir ganz schnell wiederkommen, machen eine Serie für die Mediathek und das ist, wie du gesagt hast, und die muss dann wirklich die eierlegende Wollmilchsau sein. Die muss dann Klickzahlen bringen, die muss Einnahmen bringen, die muss mindestens 10 Millionen Klicks haben und man fragt sich, das ist wie die KollegInnen von Civilized gesagt haben, die hatten auf TikTok, hatten die Kommentare, ZDF, wo kriegt man das? Ist das auf Netflix? Das waren die Kommentare, die da kommen. Hungry, diese wahnsinnig TikTok explodierende Serie, auch von ZDF Neo. Auch da, die Kinder, die Jugendlichen wussten nicht, wo sie das gucken. Und da muss man doch irgendwie rein.
Und das ist aber das ist genau die Schwierigkeit. Deswegen, das ist nämlich auch die Herausforderung, finde ich, die jetzt auch Sender und auch Filmschaffende haben, wo wir auch viel enger an einem Strang ziehen müssen, weil natürlich wir müssen viel mehr erreichen. Wir haben eine viel größere Konkurrenz. Und ich finde das so spannend, wo du das gesagt hast. ZDF möchte sich unglaublich verjüngen und das gelingt natürlich nicht immer. Wie sollte es auch? Und die Serie, die beim ZDF, wenn es mir richtig überliefert wurde, am besten läuft, ist Doppelhaushälfte. Mhm. Das ist eine Serie, ja, wo wirklich zwei Familien sehr mit POC gefüllt Alltagsprobleme haben, ja, sehr gut gemacht. Aber davon wollen sie natürlich im Prinzip mehr haben, ja. Aber das ist zwar eine geile Serie, aber es ist auch ein Zufallserfolg, weil das Timing gut war. Ja, und die haben sich durchgesetzt. Die setzen auch total drauf. Und die unterstützen das Format auch. Die geben da Geld rein. Die glauben da dran, dass sich das Ding entwickeln kann. Und dann kommt auch eine zweite Staffel, eine dritte und eine vierte Staffel. Und dann kommen auch die Zuschauer, die das geil finden und toll finden. Aber es ist halt so schwierig, irgendwie, wenn man das Vertrauen nicht bekommt, den Vertrauensvorschuss nicht bekommt, dass man diese Zahlen, die alle irgendwie haben wollen, irgendwie abrufen kann. Und ich finde, da möchte ich nochmal so einen Appell an die staatlichen Sender raushauen, die einfach das Privileg haben, nicht konkurrieren zu müssen. Sie wollen, verstehe ich, aber sie müssen nicht. Sie können sich erlauben, anders als die Privaten, auch mal einen Flop zu produzieren. Und zu sagen, die Welt liegt davon nicht unter, aber vielleicht versuchen wir was Neues mal und geben denen nochmal eine Chance. Und guck mal, ob sich das vielleicht doch irgendwie entwickelt, weil aus einem Flop kann sich auch ein Hit entwickeln. Und wenn nicht ein Hit, zumindest eine neue Idee.
Und ich glaube, was wir in Deutschland nicht können, ist Marketing. Für Angemessen Angry zum Beispiel war unsere PR-Kampagne, auch weil wir Nachwuchs waren, wir hatten sehr wenig Geld, das wussten wir auch. Aber meine Co-Autorin und ich, ey, wir haben die Kulturredaktionen per Instagram gestalkt. Ich habe den KulturredakteurInnen aller großen gängigen Zeitschriften und Magazinen, die haben wir auf Instagram zugespammt und waren, bitte, wenn ihr diese E-Mail bekommt mit dem Sichtungslink, guckt euch das an, bitte, 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 bitte. Wir waren da hinterher. Ich habe am Ende mit der Kulturredakteurin von der Vogue bei Insta gechattet so und dachte, auch jetzt bei Euphorie zum Beispiel, das Marketing auch von Schwarze Früchte oder von 30 Tage Lust, da müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen nach Amerika gucken, dass wir PR auch lernen. Wie bringe ich denn dazu, dass Menschen oder meine Zielgruppe, die jüngeren Leute, überhaupt von dieser Serie erfahren? Weil ich frage mich ganz oft, wie erfahre ich davon? Über KollegInnen, die es produziert haben, über Filmfestivals, wo ich hingehe, weil es auch mein Job ist. Und ich meine, sowas wie 30 Tage Lust war ja ein wahnsinniger Erfolg in der Mediathek. Mhm. Die haben auch ab und zu, habe ich so mal einen Banner gesehen auf so web.de oder so. Das haben die schon noch geschaltet. Aber ich frage mich so, es kann nicht jedes Projekt wie Barbie sein, die mehr Budget in das Marketing stecken können als actually in den Film.
Ja, aber die stecken ja da schon grundsätzlich 50% der Produktionskosten in einen.
Aber das ist wirklich wahr, was er
aber
sagt.
Aber PR, also, frage ich mich, PR, da habe ich das Gefühl, können das wir irgendwie noch lernen.
Vor allem, man darf auch nicht vergessen, wir machen teilweise, und ich bin da jetzt aber kein Experte, aber ich habe das Gefühl, ich kann auch nur vom Gefühl sprechen.
Du hast das Gefühl, du bist der Experte?
Nein. Das auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall ein gefühlter Experte. Nein, aber wenn es um PR geht, jetzt im Film-Fernsehen-Bereich, ich habe manchmal das Gefühl, weil das alles sehr ähnlich für mich aussieht, wir machen noch PR, als würden wir es in die Ausstrahlung bringen im Fernsehen. Mhm. Und das war natürlich anders, weil du gesagt hast, ey, es läuft halt Dienstag oder Mittwoch um 20.15 Uhr, 19.30 Uhr. Das wurde in die Fernsehzeitschrift gedruckt und dann gab es keine andere Möglichkeit. Du musstest das gucken, wenn du Fernsehen wolltest. Heute haben wir Streaming, wir haben Mediatheken, wir können es das selber aussuchen. Das heißt, wir können die Werbung nicht mehr so machen, wie damals, meines Erachtens. Und ich habe das Gefühl, manchmal, wenn ich was drehe, jeder macht ja irgendwie Fotos und macht irgendwie kleine Behind the Scenes. Aber wir dürfen das nie benutzen. So, ne? Und dann erst bei der Ausstrahlung. Das sehe ich in Amerika nämlich tatsächlich. George Clooney macht einen neuen Film, der macht Location Scouting und das siehst du schon auf Social Media, bevor die drehen. Ja. Und ich glaube nicht, dass sich das abnutzt, dass man dieses Ding, oh, wir wollen jetzt rausgehen an den Markt und jetzt guckt doch jeder, das funktioniert glaube ich nicht, weil die Zeiten sind nicht mehr so, weil du hast so viel Input von überall, dass das untergeht, glaube ich.
Awareness musst du so früh genug streuen. Ne?
Und ein kleines Appell noch, ich weiß nicht, wer hier zuhört. Aber
hier gerade niemand.
Hier gerade niemand, nee, ich will, dass die Leute hier auf den Ohren das hören.
Ja, genau.
Und als Marketingkampagne reicht es auch nicht, uns RegisseurInnen zu verbieten, SchauspielerInnen zu besetzen und uns dazu zu pushen, InfluencerInnen zu besetzen. Es tut mir leid, das ist nicht der Weg. Schön, wenn dann wir vielleicht da ein paar FollowerInnen kriegen, die irgendwie wissen, die Person XY, aber das kann es nicht sein. Das kann nicht die, das ist nämlich gerade die PR oder die Marketingstrategie, die alle fahren wollen, indem sie uns dazu drängen, Menschen zu besetzen, die nicht spielen können. Und damit setzen wir die Glaubhaftigkeit und die Qualität unserer Stoffe und unserer Kunst, bringen wir in Gefahr dadurch. Und das ist, glaube ich, gerade so ein verkürzter Wunsch, die PR-Maschine anzukurbeln.
Ja, und auch Geld zu sparen. Und ich finde tatsächlich.
Das ist es nicht, Leute.
Nee, das ist nicht. Und das ist, ich finde es auch hochgradig unlogisch. Und das ist das Netz, was ich dazu sagen kann. Unlogisch. Denn überlegt euch mal, da haben Leute was geschrieben. Ein Jahr entwickelt. Dann hast du.
Reicht ein Jahr entwickelt, reicht ja nicht.
Ja, ne, aber ich sag mal ganz grob, also die haben mal ein Jahr entwickelt. Dann gibt's Pre-Production. Ja, dann gibt's Production, Post-Production. Das heißt, du hast ein, zwei Jahre in ein Projekt gesteckt, ja. Und dann kommst du an die Redaktion, die sagt so, komm, hier besetz doch mal irgendwie hier die von TikTok. Wo du sagst, warum habe ich mir die Mühe gemacht, hier ein Drehbuch zu schreiben? Warum habe ich mir die Mühe gemacht, was zu entwickeln, wenn ich dann plötzlich irgendwie nicht die Schauspieler besetzen kann, die dann diese Story auch tragen und erzählen können, weil ich dann irgendwie eine, die irgendwie 100.000 Follower hat, weil sie irgendwie, keine Ahnung, Kochvideos macht, so, ne? Das will ich gar nicht runterziehen, was die Leute machen im Internet. Aber das ist nicht ihr Metier. So, und ich finde, das ist auch eine Sache des Respekts irgendwo. Denn wenn wir Leute erreichen wollen, dann müssen wir denen Qualität bieten, meines Erachtens. Und dafür brauchen wir auch die richtigen Leute. So. Ja, also ist klar, man kann auch sagen, wir wollen alle irgendwie Geld machen und am besten kaum Geld ausgeben, ganz viel Geld verdienen. Verstehe ich, aber es wird sich nicht tragen, denn dafür ist die Konkurrenz aus anderen Ländern zu groß. Und dann gucken wir halt Sachen aus Korea und Sachen aus der Türkei und Sachen aus Italien und Sachen aus Spanien. Also,
und ich glaube, man kann wahnsinnige Perlen finden. Ne? Ich habe alle meine Projekte mit Lisa Stutzki umgesetzt, die eine unglaublich interessante Casterin ist, die Wildcards vergibt, die Instagram- und TikTok-Castings macht, die sich auch InfluencerInnen anguckt, aber eher aus Interesse und auf der Suche nach Talenten und nicht auf der Suche nach Zahlen.
Nach Reichweite.
Und das ist, glaube ich, ich glaube schon, dass man wahnsinnige Perlen finden kann. Ich finde die Kamerapräsenz und auch diese Darstellungswucht, diese Spielwucht, die auch zum Teil kommt von dieser Internetgeneration, finde ich unglaublich beeindruckend. Aber wenn man dann nicht spielen kann, trotzdem die Rolle zu vergeben, in der Hoffnung, wir haben die Marketingkampagne eingetütet, dass ist schwer.
Ich würde langsam zum Ende kommen.
Ja.
Weil ich merke schon, wie es hier immer dunkler wird und wir müssen, man muss dazu sagen, wir nehmen.
Also das Wetter, ich wollte gerade sagen. Also, oder meinst du die Stimmung?
Oder die Themen.
Genau. Und deswegen hätte ich noch eine letzte Frage an euch, bevor ich euch entlasse und ihr euch vorbereiten könnt auf den großen Abschluss des Festivals. Nämlich, genau, jetzt habt ihr ja innerhalb von einer Woche, ihr habt natürlich auch die Filme davor schon angefangen zu sichten, ein Jahr lang deutsches Fernsehfilm angeschaut. Was sind denn so euer Appell vielleicht auch an die Branche? Die habt ihr so ein bisschen schon genannt für das nächste Jahr.
Puh.
Uff.
Wir gehen hier immer um Qualität.
Na gut, sagen wir so, wir haben ja nicht wirklich ein Jahr deutsches Fernsehen geguckt, das sind ja.
Nee, die Best, also.
Ja, es war ja Best
von of. Von dem Festival, ne,
von denen, die eingereicht wurden und die gefunden wurden.
Ich glaube, dass es stellvertretend steht für.
Also ich kann natürlich sagen, aus meiner Sicht kann natürlich sagen, was mir natürlich irre gefehlt hat, waren natürlich wirklich diverse Stoffe und diverse Besetzungen. Aber nicht in der Art und Weise, dass es checklistenmäßig ist, nach dem Motto, wir brauchen ja noch so und die haben aber eigentlich nichts zu erzählen, sondern es geht um Perspektiven für mich. Die Filme waren das war technisch betrachtet alles auf einem hohen Niveau, da war alles richtig. Ja, also das waren tolle Krimis, das waren tolle Filme, das war, wie gesagt, technisch betrachtet alles richtig. Aber für mich fehlte Perspektive, in der ich mich wiederfinde, in der ich andere Leute wiederfinde. Und was ich auch noch sagen wollte, ganz wichtig, das geht nochmal auf den Punkt Kritik zurück bei Filmen. Wir vergessen ganz häufig, wer guckt denn diese Filme? Ja, und wir vergessen auch ganz häufig, dass auch Kinder unsere Filme gucken und die nicht immer einordnen können und die damit mit diesen Bildern, die wir senden, in die Welt rausgehen. Und ich finde gerade Bilder, die wir senden, ganz wichtig. Und wenn wir Filme machen in Deutschland, die nur weiß sind oder POC oder queere Menschen als Nische zeigen, als Randnotiz einer Gesellschaft, dann kriegen wir es auch nicht gewuppt, dass wir uns alle repräsentiert fühlen, dass wir alle in einem Strang ziehen, weder in der reellen Welt draußen noch in der Filmwelt drin. Und da würde ich mir einen Appell wünschen, dass das besser wird, dass das in die Mitte geholt wird, dass das als Priorität nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern auch tatsächlich in die Umsetzung kommt, dass man da besser wird und besser werden muss als Priorität, dass man vielleicht auch mal Geld in die Hand nimmt und fördert und sagt, das wollen wir mal vorziehen.
Ja, ich glaube, unsere Appelle sind hier schon sehr klar geworden. Ich würde gerne einmal einen sehr weisen Mann, Jerry Quarteng, würde ich gerne zitieren. ja, du hast auf einer Diskussion nämlich gesagt, wir müssen verstehen, dass dieser Diversitätstopf, dass der kein Muss ist, sondern ein Geschenk, aus dem wir schöpfen können. Und das fand ich einen wahnsinnig guten Satz. Weil ich wünsche, es werden muss. Ich würde es am liebsten wirklich allen Pflichtprogrammen. Ich hätte gerne die Quoten. Ich hätte die Frauenquote gerne. Ich hätte gerne die BPOC-Quote. Mir reicht's. Ich wäre Teamquote. Verstehe alle, die nicht Teamquote sind. Aber mir reicht's. Aber das war so ein schöner Satz, der das, glaube ich, ein bisschen weniger extrem formuliert, was ich meine, aber mit derselben Intention und mit derselben Haltung. So wie Jerry seine Perspektive hat, habe auch ich meine Perspektive. Ich würde da einfach ein +1 hinterhängen und muss sagen, ich war schockiert von 8 männlichen Regiebeiträgen und 2 weiblichen Regiebeiträgen. 7 Teams waren in Buch und Regie full on männlich. Wenn man sich die Kamerapersonen anguckt, dann hatten wir eine 10 von 10 Männerquote. Deswegen, ich hoffe, wir kommen dahin, dass wir auch diversere Teams aufstellen können, dass wir auch da schauen, dass wir aus Töpfen, unterschiedlichen Töpfen wirklich schöpfen können. Und dass ich auch das Gefühl habe, dass wir sehr wenig Frauen in den Hauptrollen hatten. Wir hatten ein ganz tolles Gespräch, auch mit einem Autoren. Da ging es, glaube ich, um Morden auf Öd, ein Inselkrimi. Da hat der Autor ganz klar gesagt, dass er schon auch merkt, dass er gerade Respekt hat davor, Frauenfiguren zu schreiben, weil die gerade sehr viel müssen, gefühlt. Und ich glaube, die müssen gar nichts außer wahrhaftig sein. Und dafür sollte man Frauen mit ins Boot holen. Und wenn es nicht das Drehbuch ist, was sie schreiben dürfen, dann gibt es ganz tolle Personen, die Sensitivity Readings und Beratung und Coaching anbieten. Und das sollte man wahrnehmen. Und das ist genau das, da knüpfe ich wieder bei dir an. Das ist ein Geschenk. Das macht Figuren wahrhaftiger. Das macht sie ambivalenter, das macht sie vielschichtiger. Und ich wünsche mir mehr Frauen in Hauptrollen und auch mehr Frauen, die Scheiße bauen und die nicht perfekt sind und die nicht stark sind. Powerfrau, starke Frau, was wollt ihr von mir? Ich bin ein Mensch. Und das wünsche ich mir, glaube ich, für die nächsten Jahre.
Das nehme ich. Dann nutzen wir das, um zum Abschluss zu kommen. Also bedanke ich mich nochmal bei euch für das Gespräch. Bedanke mich auch an die Zuhörer, für dass ihr uns hier zugehört habt. Und ja, würde gleich direkt beenden mit der Aussage, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht. Es kommt an, wann ihr mich hört oder wann ihr uns hört. Und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao.
Tschüss.
Ciao.